Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich begrüße euch alle herzlich zu diesem Abend, zu dieser Bibelstunde. Ich freue mich sehr, euch zu sehen, dass ihr so zahlreich erschienen seid, um mit mir gemeinsam, dass wir als Gemeinde gemeinsam Gottes Wort studieren und in der Offenbarung fortfahren wollen. Und wir sind heute in Kapitel 2 angekommen und wollen gemeinsam den ersten Brief an die erste Gemeinde anschauen und studieren, das erste Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam das Buch der Offenbarung zu öffnen. Wir lesen die Verse 1 bis 7 aus dem zweiten Kapitel und anschließend wollen wir gemeinsam beten. Offenbarung Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Versammlung in Ephesus schreibe: Dieses sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und weiß, dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast ausharren und hast getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tu Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies Gottes ist. Amen. Lass uns gemeinsam zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, wir beugen uns vor dir als dein Leib, den das du erkauft hast durch dein Blut. Und Herr Jesus, wir schauen auf zu dir und begehren, deine Schönheit zu sehen. Denn du bist kostbarer als feines Gold. Und du bist herrlich und wunderbar. Und wir wollen in deinem Tempel sein, um die Lieblichkeiten des Herrn zu schauen, um nach dir zu forschen in deinem Tempel, um mehr und mehr von deiner Größe zu sehen, damit unsere Liebe zu dir wächst. Und wir beten so sehr für diesen Abend heute, dass du unsere harten Herzen aufweichst. Und Herr, auch unsere Liebe zu dir ist oftmals kalt. Und auch wir haben oftmals unsere erste Liebe verloren und verlassen. Und wir brauchen deine Gnade. Ich brauche deine Gnade, Herr. Genauso wie jeder andere in diesem Raum, zu hören, was du uns heute zu sagen hast. Und wir bitten dich so sehr, sei gegenwärtig heute Abend mit der Kraft deines Geistes. Öffne meine Lippen, auf dass wir dein Reden hören, auf dass mein Herz und jedes andere Herz, der diese Worte hört heute Abend, hingezogen wird zu dir und neu aufgeweckt wird, dich zu lieben von ganzem Herzen. Wirke dies zu deiner eigenen Ehre, Herr Jesus. Amen. Nehmt gerne Platz. Nun sind wir im zweiten Kapitel angekommen, in den Sendschreiben. Hier adressiert Johannes die sieben Gemeinden, an die er von Jesus Christus in Auftrag bekommen hat, den Brief der Offenbarung zu schreiben. Und er hat für jede einzelne Gemeinde einen speziellen Brief, ein spezielles Anliegen. Und wir werden noch sehen, fünf von diesen sieben Gemeinden bekommen von Jesus einen Tadel zu hören, zwei von ihnen nicht. Und die Gemeinde heute, die adressiert wird, ist die Gemeinde Ephesus. Und bevor wir näher auf die Sendschreiben eingehen, will ich heute Abend zwei wichtige Dinge anmerken, die wir verstehen müssen, wenn wir die Sendschreiben studieren. Erstens, zu Beginn, es ist wichtig, wie ich auch schon öfters erwähnt habe im Studium der Offenbarung, Paulus schreibt hier an sieben reale historische Gemeinden, die wirklich existiert haben, wo Menschen wie du und ich gelebt haben und Christus angebetet haben und ihm gedient haben, aber dennoch spricht er durch diese 7 Gemeinden auch an alle Gemeinden im Gemeindezeitalter heute. Also im Laufe der Kirchengeschichte waren diese Sendschreiben auch ganz direkt für jede einzelne Gemeinde geschrieben. Das, was Paulus hier an die Gemeinde in Ephesus schreibt, ist nicht nur speziell an die Gemeinde in Ephesus gerichtet gewesen. Sie hatten ein spezielles Problem, das Johannes angesprochen hat. Aber dieses Sendschreiben gilt auch dir und mir heute genauso wie jeder andere Brief, den wir lesen werden, ob es die Gemeinde in Smyrna ist oder in Thyatira oder in Pergamus. Wir, also die Gemeinde Jesu Christi als sein Leib, heute im 21. Jahrhundert, an uns ist der Brief genauso gerichtet wie an die Gemeinden damals vor 2000 Jahren. Das lesen wir vor allen Dingen immer wieder am Ende der Sendschreiben, vor allem in Kapitel 7, in Kapitel 2, Vers 7, sagt Johannes: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Und das finden wir nach jedem Sendschreiben. Das heißt, hier ist die Gemeinde in den Mehrzahlen genannt. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Versammlungen zu sagen hat. Nicht nur der Gemeinde in Ephesus, sondern auch der Gemeinde in Böbingen im 21. Jahrhundert. Das heißt, wir brauchen nicht nur hören, was Christus damals zu den Christen in Ephesus gesagt hat, sondern wir können ganz genauso praktische Lehren aus diesem Brief herausziehen. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen, wenn wir die Sendschreiben studieren. Das Zweite, was wir verstehen müssen, ist, dass Jesus hier die Gemeinden tadelt. Wie schon gesagt, 5 von 7 Gemeinden bekommen von Jesus Christus einen Tadel. Er richtet und läutert seine Gemeinde in gewisser Weise. Und deswegen ist es nicht verkehrt oder hat Petrus recht, wenn er in seinem ersten Brief in Kapitel 4, Vers 17 schreibt: Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Die Zeit ist gekommen, dass das Gericht Gottes im Hause Gottes anfängt. Bevor Jesus also die Welt richtet, richtet und läutet er seine Gemeinde, seine Braut. Bevor wir zu Kapitel 4 kommen und vor allem ab Kapitel 6 und die folgenden, wo Jesus Christus seinen Zorn ausgießt über diese Welt, über die Gottlosigkeit, durch die 7 Siegel, die geöffnet werden, durch die 7 Zornesschalen, die ausgegossen werden und durch die 7 Posaunen, in die getrompetet wird. Bevor Jesus diese Welt und die Gottlosigkeit dieser Welt richtet, richtet und läutert er selbst seine Braut, seinen Leib. Denn Jesus Christus will, dass seine Braut eine reine und vollkommene Braut ist, eine makellose Braut. Nun, er richtet uns, seine Gemeinde, nicht so, wie er die Welt richten wird. Sein Zorn wird nicht ausgegossen über die Gemeinde. Denn Jesus Christus hat für seine Gemeinde stellvertretend den Zorn Gottes getragen. Aber wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, wie ein Vater seinen Sohn züchtigt. Und so züchtigt und reinigt Jesus Christus seinen Leib, seine Braut, weil er sie lieb hat und weil er sie reinigen will. Das sind die zwei Dinge, die wir verstehen müssen. Erstens, die Sendschreiben sind auch in unsere Zeit hineingeschrieben. Und zweitens, wir müssen sehen und verstehen, dass Jesus Christus seine Gemeinde reinigen will. Und deswegen spricht er hier auch einige Tadel aus. Und der Tadel an die Gemeinde in Ephesus lautet: mangelnde Liebe. Mangelnde Liebe. Und ich habe die Bibelstunde heute Abend überschrieben mit den Worten: wenn die Liebe erkaltet. Wenn die Liebe erkaltet. Und weil auch wir zur Gemeinde Jesu Christi gehören und weil auch wir mit Sünden zu kämpfen haben und weil auch wir oftmals in der Liebe erkalten, in besonderer Weise in der Liebe zu unserem geliebten Herrn Jesus Christus, der sein Leben für uns hingegeben hat, brauchen wir diesen Brief umso dringender. Weil wir als gesamte Gemeinde, aber auch jeder persönlich in seinem Leben eine mangelnde Liebe zu Christus hat, müssen wir diesen Tadel hören. Und ich hoffe sehr, dass es eine ermutigende Ermahnung sein wird, dass wir angespornt werden, dass wir nicht niedergedrückt werden, sondern angespornt werden durch diesen Brief, Christus mehr und mehr zu lieben. Dass wir in der Liebe zu ihm zunehmen und wachsen. Ich habe diesen Abschnitt, diesen Text, den wir gelesen haben, in 4 Teile untergliedert. Zunächst sehen wir in Vers 1 die Begrüßung. Jesus Christus stellt sich als den Absender vor. Dann haben wir in Vers 2 und 3 das Lob für die Gemeinde in Ephesus. Und dann haben wir in den Versen 4 bis 6 den Tadel. Und abschließend in Vers 7 haben wir die Verheißung. Und ich hoffe sehr, dass der Geist heute zu uns spricht und dass wir Ohren haben zu hören, damit wir hören, was der Geist den Versammlungen zu sagen hat, auf dass wir diesen Brief für uns annehmen und dass dieser Brief uns alle verändert, vor allen Dingen uns als gesamte Gemeinde, als Leib, mehr und mehr zu Christus hinzieht. Nun zum ersten Punkt, die Begrüßung. Hier sagt Jesus Christus höchstpersönlich zu Johannes, dem Engel der Versammlung in Ephesus, schreibe. Also hier bekommt Johannes einen expliziten Befehl von Jesus Christus selbst. Das heißt, was Johannes jetzt hier mit der Feder auf das Papyrus schreibt, kommt direkt von Christus. Direkt von Christus, und die Empfänger ist die Gemeinde in Ephesus. Ephesus war zu der damaligen Zeit eine sehr bekannte Gemeinde, nicht wahr? Es ist die Gemeinde auch, wo Paulus an die Epheser schreibt, also der Epheserbrief, das ist dieselbe Gemeinde, an die Johannes hier schreiben soll. Und der Geburtsort oder beziehungsweise die Zeit, wo die Gemeinde entstanden ist, war zur zweiten Missionsreise von Paulus, als er mit Priscilla und Aquila nach Ephesus kam. Er ist zwar weitergereist, aber die beiden, das war ein Ehepaar, Priscilla und Aquila, sind in Ephesus geblieben und haben dort angefangen zu missionieren. Das können wir in Apostelgeschichte 18 nachlesen. Und kurze Zeit später kam dann Apollos dazu. Von Apollos lesen wir ebenfalls in Apostelgeschichte 18, dass er ein begnadigter und vollmächtiger Prediger war. Und er schloss sich Aquila und Priscilla zusammen an. Sie unterwiesen ihn noch mehr im Evangelium und er predigte noch vollmächtiger. Und so legten diese drei Personen in gewisser Weise ein Fundament für die Gemeindegründung, die Paulus später herstellen wird. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 20, Vers 31, wie Paulus den Ephesern sagt, dass er 3 Jahre lang Tag und Nacht die Gemeinde ermahnt hat und sie seelsorgerlich begleitet hat und in gewisser Weise der Gemeindegründer war dieser Gemeinde. Und das Fundament haben Priscilla und Aquila gemeinsam mit Apollos gelegt. Und laut der Kirchengeschichte hat Johannes, der auch die Offenbarung geschrieben hat, die letzten Jahrzehnte seines Lebens, bevor er dann auf die Insel Patmos verbannt wurde, in Ephesus gelebt und höchstwahrscheinlich war er auch der Gemeindeleiter in der Gemeinde in Ephesus. Und zuvor war auch noch Timotheus, ein Abgesandter von Paulus, der junge Mitarbeiter in Ephesus, und hat dort die Gemeinde geleitet. Das heißt, Ephesus hat eine reiche Geschichte. Angefangen von dieser kleinen Gemeindegründung bis hin zu dem großen Apostel, der dann die Gemeinde aufgebaut hat und dann sein junger Mitarbeiter Timotheus weitergemacht hat und dann noch der letzte lebende Apostel Johannes hat die Gemeinde geleitet. Aber Ephesus hatte auch eine strategische Besonderheit, denn Ephesus war die erste Gemeinde, die man von der Insel Patmos anfahren könnte. Sie war direkt an der Küste. Und so gelang dieser erste Brief auch an die erste Gemeinde nach Ephesus. Und von dort aus gelangen sie dann auch diese Briefe weiterhin in die anderen Gemeinden in Kleinasien. Und somit hatte Ephesus sozusagen einen gewichtigen Hintergrund, aber auch einen geografischen wichtigen Stützpunkt war Ephesus. Und das ist interessant, in der Regel, wenn im Neuen Testament die Briefe geschrieben werden, sei es jetzt Apostel Paulus oder Johannes oder Petrus, sie nennen sich immer als Absender des Briefes, nicht wahr? Paulus, Apostel Jesu Christi oder Petrus, Apostel Jesu Christi. Hier finden wir jemanden anderen als Absender des Briefes an die Gemeinde in Ephesus. Dieses sagt der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Das ist der Absender des Briefes. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere an diese Worte, die 7 Sterne in der rechten Hand und der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. So wurde Jesus Christus beschrieben, als Johannes ihn in der Offenbarung gesehen hat, Kapitel 1, nicht wahr? In Kapitel 1, Vers 16 heißt es, sagt Johannes über Jesus Christus, und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und wir haben auch gesehen, diese sieben Sterne sind sieben Engel beziehungsweise sieben Boten, höchstwahrscheinlich die Abgesandten der einzelnen Gemeinden. Und in der rechten Hand bedeutet, er hat Vollmacht, er hat Autorität, er übt Macht aus über seine sieben Gemeinden durch die Gemeindeleiter vor Ort. Und in Kapitel 1, Vers 12 am Ende heißt es, und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und diese sieben goldene Leuchter sind die sieben Gemeinden. Und Jesus stellt sich hier der Gemeinde in Ephesus vor und sagt, ich bin es, ich bin derjenige, der Macht und Autorität ausübt über eure Gemeinde. Und ich bin es, der inmitten eurer Gemeinde wandelt. Ich bin es, der den Überblick über eure Gemeinde hat. Und ich bin es, der jetzt zu euch spricht. Um es mit einer Illustration zu verdeutlichen, wenn ein Arbeitskollege zu mir kommt und mir eine Aufgabe aufgibt und sagt, Richard, der Chef hat gesagt, du sollst dies und jenes tun, dann ist es eine Sache. Dann denke ich mir, okay, dann mache ich es vielleicht, mal schauen, wenn ich Zeit habe, dann will ich diese Aufgabe erledigen. Aber wenn der Chef höchstpersönlich zu mir kommt und zu mir sagt, Richard, diese und jene Aufgabe soll bis um 14 Uhr erledigt sein, dann werde ich darauf schauen, dass diese und jene Aufgabe bis um 14 Uhr erledigt ist, nicht wahr? Und hier spricht nicht irgendein Apostel im Auftrag von Jesus zu den Gemeinden, was auch schon Autorität hat, sondern hier spricht Jesus Christus, der Chef, das Haupt der Gemeinde, höchstpersönlich zu der Gemeinde in Ephesus und zu der Gemeinde in Böbingen heute Abend. Und deswegen sollten wir diesen Worten aufmerksam zuhören und ein Ohr haben, zu hören, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat, nicht wahr? Das ist also die Begrüßung, der die Gemeinde in Ephesus und der Absender Jesus Christus, der inmitten seiner Gemeinde wandelt. Und nun sind circa 40 Jahre vergangen, nachdem die Gemeinde gegründet wurde, durch Priscilla und Aquila und Paulus später, bis zu diesem Sendschreiben, bis zu dem Brief der Offenbarung an die Gemeinde in Ephesus. Und es hat sich eine neue Generation gebildet. Vielleicht sind die meisten, die damals die Briefe von Paulus bekommen haben, die bei der Gemeindegründung dabei waren, entweder schon tot oder ziemlich alt. Eine neue Generation ist da und sie brauchen einen neuen Brief. Sie brauchen eine neue Ausrichtung von Christus und sie brauchen auch in gewisser Weise eine neue Ermahnung. Aber bevor sie diese Ermahnung hören, spricht Jesus Christus einen äußerst bemerkenswerten Lob aus, den wir als zweites gemeinsam betrachten wollen. Ein Lob an die Gemeinde in Ephesus. Jesus spricht hier zu den Christen in Ephesus, ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren. Und dieses Wort, ich kenne, ist im Griechischen, also der Gedanke hinter diesem Wort, ist nicht eine Zunahme an Erkenntnis, sondern ein absolutes und vollumfängliches Wissen über eine Sache oder eine Person. Wenn Jesus hier also sagt, ich kenne deine Werke, dann meint er damit, ich weiß absolut alles über das, was du tust und über das, was in deiner Gemeinde abläuft. Als Beispiel, wenn ich sage, ich kenne meine Frau, dann meine ich damit, ich kenne ihre Eigenschaften, ich kenne ihre Stärken und ich kenne ihre Schwächen, ich kenne ihr Charakter. Aber ich nehme jeden Tag noch zu an Erkenntnis über die Person von meiner Frau. Anders ist es, wenn Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Dann sagt er nicht, dass er zunimmt an der Erkenntnis, was ihr so in der Gemeinde so macht, sondern er sagt, ich weiß absolut alles. Ich kenne die tiefsten Winkeln eurer Aktivitäten in der Gemeinde. Ich kenne eure Werke. Und die Werke, damit sind sowohl physische Aktivitäten als auch geistliche Werke gemeint. Die Augen des Herrn sind wie Feuerflammen und sie sehen überall hin und sie durchleuchten alles. Die Augen des Herrn sind bei uns im Ältestenkreis, wenn wir uns zweiwöchig oder jede Woche unten treffen und gemeinsam reden, Christus ist da. Die Augen des Herrn sind in jeder Teenie-Stunde und Jugendstunde. Die Augen des Herrn sind in jedem Gottesdienst dabei und die Augen des Herrn sind in jeder Gemeindestunde dabei. Die Augen des Herrn sind bei jeder missionarischen Aktivität dabei. Und die Augen des Herrn sind sogar bei jedem von uns daheim im Privaten dabei. Christus kennt unsere Werke, ihm ist nichts verborgen. Alles ist aufgedeckt wie ein offenes Buch für ihn. Das ist, was er hier sagen will. Ich kenne deine Werke. Und er nennt hier vier Werke, die zu loben sind. Zum einen Er lobt sie für ihre Bemühungen im Reich Gottes. Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren. Das Wort Arbeit bedeutet Mühe. Und es beschreibt eine körperliche Anstrengung bis hin zur körperlichen Erschöpfung. Und das Wort Ausharren bedeutet Geduld. Langmütig. Jesus sagt hier also der Gemeinde in Ephesus, ich weiß, dass du dich über eine lange Zeit ununterbrochen und aufopfernd für mein Reich eingesetzt hast. Er lobt sie hier aufs Höchste. Wisst ihr, die Epheser lebten in einer von Götzendienst befallenen Welt. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann merken wir, dass gerade in Ephesus dieser Götzenkult da war, wo Artemis, diese Gottheit angebetet wurde und auch dieser große Tempel der Artemis stand. Aber auch der Kaiserkult war dort verbreitet. Und die Epheser als Christen lebten in dieser gottlosen Welt, wo sie als Gottlose dargestellt wurden, weil sie nur einen Gott anbeteten. Und in dieser Welt arbeiteten und lebten sie mühevoll, um Ungläubige zu Christus zu führen. Sie lebten missionarisch, sie führten Menschen zu Christus. Und gleichzeitig versuchten sie, Gottesdienst zu feiern. Sie versuchten, eine Gemeindestruktur aufzubauen. Sie lebten Gottesdienst und sie arbeiteten auch für die Armen und für die Bedürftigen. Ich kenne deine Mühe, ich kenne deine Arbeit, ich kenne deine Erschöpfung und ich sehe, dass du geduldig und ausdauernd in diesen Dingen bist. Das ist ein großer Lob, den Christus hier an die Gemeinde weiterreicht. Sie arbeiteten hart für das Reich Gottes. Zum Zweiten lobt Jesus Christus sie für ihre Kompromisslosigkeit gegenüber der Sünde. Er sagt, und ich weiß, dass du Böse nicht ertragen kannst. Mit dem Bösen ist jegliche Art von Bosheit, von Sünde und von Unmoral gemeint. Und Jesus lobt sich und sagt, ich weiß, dass du jegliche Form von Sünde in deiner Gemeinde nicht tolerierst. Ich weiß, dass du kompromisslos bist. Wenn du jemanden sündigen siehst und er nicht Buße tut und er ein unmoralisches Leben lebt und nicht umkehrt von seiner Sünde, dann folgst du den Worten von unserem Herrn Jesus Christus aus Matthäus 18, Vers 15 und du schließt die Person aus der Gemeinde aus. Ich weiß, dass du das Böse nicht ertragen kannst. Ich weiß, dass es abstoßend ist für dich, das Böse zu sehen. Und Paulus hat viele Jahre vorher an die Gemeinde in Ephesus geschrieben, in Epheser Kapitel 4, Vers 27, gebt nicht Raum dem Teufel. Und sie haben auch dieses Wort von Paulus ernst genommen. Sie haben keinen Raum dem Teufel gegeben. Sie haben keinen Raum dem Bösen in ihrer Gemeinde gegeben. Sie hatten keine Gemeinschaft mit der Finsternis. Und sie haben das Böse und den Sauerteig aus ihrer Mitte entfernt. Sie haben keine Sünde toleriert. Wir können sagen, es war eigentlich eine reine Gemeinde. Jesus lobt sie dafür, dass sie das Böse aus ihrer Mitte entfernt haben. Als Drittes lobt Jesus sie für ihr Festhalten an der apostolischen Lehre. Er sagt hier, und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Ihr habt die geprüft, die sich Apostel nennen, es aber nicht sind. Und hier kommen uns auch die Worte von Paulus in den Sinn, als er in Apostelgeschichte 20 von der Gemeinde in Ephesus abreisen wollte und er sie unter Tränen am Strand noch ermahnt hat, nicht wahr? Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 20 ab Vers 29, lasst uns diese Stelle schnell aufschlagen. Apostelgeschichte 20. Ab Vers 29, dort spricht er zu den Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich. Und dann Vers 31, darum wacht. Darum wacht. Und dieses darum wacht hat die Gemeinde sehr ernst genommen. Sie haben diese Ermahnung von Paulus ernst genommen. Nach seinem Abschied werden reißende Wölfe kommen. Und selbst aus unserer Mitte werden Leute kommen, die behaupten, sie werden Apostel sein. Aber sie waren wachsam. Und Jesus lobt sich hier und sagt, du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und dieses Wort prüfen bedeutet auf die Probe stellen. Das heißt, sie haben sich wirklich Zeit genommen. Sie haben auf die Probe gestellt und sie haben erkannt, das ist ein Lügner. Das ist ein Lügner. Und sie haben ihn bloßgestellt, öffentlich, und sie haben ihn aus ihrer Mitte entfernt. Das heißt, sie waren sogar theologisch fundiert. Es war eine sehr, sehr lobenswerte Gemeinde. Eine theologisch feste und unbewegliche Gemeinde. Und als viertes lobt Jesus sie hier für das geduldige Leiden um Jesu Willen. In Vers 3 heißt es, und du hast ausharren und hast getragen um meines Namens Willen und bist nicht müde geworden. Bist nicht müde geworden. Du hast ausharren getragen. Du hast geduldig Leid in Kauf genommen um meines Namens Willen. Und schon zu Lebzeiten des Paulus, als er dort in der Gemeinde war und dort gepredigt hat, kam ein großer Tumult auf und die Christen wurden verfolgt in gewisser Weise. Wieso? Weil die Einnahmen im Götzendienst plötzlich weggefallen sind, weil viele sich zu Christus bekehrt haben und sie nicht mehr zu diesem Händler gingen, der diese kleinen Artemis-Götzen dort hergestellt hat, und er hat sein Einkommen verloren. Und das brachte die Heiden dort auf und sie verfolgten die Christen. Und Jesus lobt sie hier und sagt, ich lobe dich dafür, dass du Ausharren gezeigt hast, dass du geduldig standhaft geblieben bist, um meines Namens Willen. Du hast dich nicht unterkriegen lassen. Hier wird uns in gewisser Weise eine wunderbare, vorbildliche Gemeinde präsentiert, wie wir sie heute selten finden, nicht wahr? Sie hatten ein unermüdliches missionarisches Herz, Menschen zu erreichen. Sie haben unermüdlich am Reich Gottes gearbeitet. Sie waren kompromisslos, was die Sünde anging, und sie haben sich strikt an Gottes Wort gehalten, was das Entfernen vom Bösen anging. Sie waren theologisch eine Elite-Gemeinde. Sie standen fest und konnten wahre von falschen Aposteln unterscheiden und sie sogar aus ihrer Gemeinde verbannen. Und sie waren sogar bereit, für Jesus Christus zu leiden und vielleicht sogar für ihn zu sterben. Was können wir dieser Gemeinde entgegenbringen? Ein sehr großer Lob, den Jesus hier für die Gemeinde auszusprechen hat, nicht wahr? Wir können hier viel lernen von der Gemeinde. 40 Jahre alt, unsere Gemeinde bereits 26 Jahre alt, und ich freue mich sehr, dass wir auch in unserer Gemeinde eine große Bemühung, eine große Arbeit sehen am Reich Gottes, ein Hinausgehen zu den Menschen, um sie für Christus zu gewinnen. Wir merken auch, wie wir innerhalb der Gemeinde viele Aktivitäten haben und versuchen, das Reich Gottes zu bauen und die Gläubigen zu stärken. Durch den Dienst der Barmherzigkeit wollen wir auch den Bedürftigen helfen. Und wir sehen viel Mühe, viel Arbeit um das Reich Gottes. Und als Ältester darf ich auch sagen, wir sehen eine Kompromisslosigkeit, was die Sünde angeht. Wir versuchen wirklich, den Menschen nachzugehen. Und ich gehe davon aus, dass wir auch theologisch gut gegründet sind und einen theologisch guten Weg gehen. Auch wir können hier viel lernen von der Gemeinde in Ephesus. Aber ich denke, ich persönlich wurde ermutigt, als ich über unsere Gemeinde nachgedacht habe und sehe, dass auch wir in gewisser Weise als Gemeinde diesen Lob annehmen können. Man könnte es aber nicht meinen, diese lobenswerte Gemeinde verdient dennoch einen Tadel von Jesus Christus. Und dieser Tadel, wie wir gleich sehen werden, ist ein sehr, sehr schwerwiegender Tadel. Und das ist der dritte Punkt, den wir anschauen wollen, der Tadel von Jesus. In Vers 4 beginnt Jesus mit dem Wort aber. Schön wäre es, wenn nach diesem Lob Vers 7 käme und Jesus sagen würde, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden zu sagen hat, nicht wahr? Nein, es kommt ein Aber dazwischen, ein Tadel. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und bei so einem großen und herrlichen Lob scheint dieser Tadel, diese Ermahnung, umso eindringlicher und umso schmerzhafter zu sein, zu hören, irgendwas ist passiert. Irgendwas ist passiert und wir waren blind dafür, es nicht zu sehen. Und zwar, wir haben die erste Liebe verlassen. Und dieses Wort verlassen bedeutet loslassen, entlassen oder verlassen. Sie haben sich distanziert von der ersten Liebe. Hier ist es wichtig zu erwähnen, dass Jesus nicht sagt, dass die Gemeinde aufgehört hat, Jesus zu lieben. Das steht hier nicht. Hier steht, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Jesus sagt hier vielmehr an die Gemeinde, die Liebe, die du in deiner Anfangszeit mir gegenüber gehabt hast, besitzt du jetzt nicht mehr. Also diese Liebe von damals, diese erste Liebe, als du mich kennengelernt hast und als du meine Liebe gesehen hast und als du meine Liebe erwidert hast, diese Liebe von damals ist nicht mehr da. Sie hat sich verändert. Und das ist ein großes Problem vieler Gemeinden und auch von vielen Christen, liebe Geschwister, nicht wahr? Erinnere dich an die Zeit zurück, wo du dich bekehrt hast. War es nicht so, dass du brennend für Jesus warst und dass du überwältigt warst von diesem Gefühl, frei zu sein von der Sünde und zu sehen, all das habe ich meinem Herrn Jesus zu verdanken? Und eine junge Gemeinde von frisch Bekehrten, dort ist eine erste, eine frische, eine hingegebene Liebe zu Jesus Christus. Wir würden alles für Jesus tun in der ersten Liebe, nicht wahr? Es ist interessant, obwohl wir damals, als wir frisch bekehrt waren, nicht viel Ahnung von Theologie hatten, hatten wir dennoch eine große Liebe zu Jesus Christus, nicht wahr? Und dann beginnt die Erkenntnis. Man versteht mehr, man beschäftigt sich mehr mit dem Evangelium, man wird mehr und mehr ein Theologe, man wird fest in seinen Wahrheiten, was gut und richtig ist, was sehr lobenswert ist, wie wir gesehen haben. Aber bei diesem Prozess, irgendwann schwindet die Liebe zu Jesus und du hast nur noch eine Liebe zur Wahrheit und eine Liebe, die Wahrheit zu verteidigen und eine Liebe, alles richtig zu machen. Aber die Liebe für das Objekt, das zu lieben ist, ist nicht mehr da. Und das ist hier der Fall bei den Ephesern gewesen. Und hier spricht Jesus dieses Problem an. Dann zeigt er auch eine Lösung des Problems, aber auch eine Warnung, wenn wir diese Lösung nicht annehmen. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und dieses Wort, die erste Liebe, hat in gewisser Weise einen doppelten Charakter. Einerseits wird damit die zeitlich erste Liebe gemeint, aber andererseits auch die sachlich den höchsten Rang einnehmende Liebe. Das heißt, zeitlich dort, wo die Gemeinde frisch gegründet wurde, wo die Menschen sich frisch zu Christus bekehrt haben, in diesem Zeitpunkt haben sie Jesus Christus an die höchste Stelle ihres Gemeindelebens gestellt und ihn als höchste Autorität geliebt und angebetet. Das ist die erste Liebe. Und Jesus Christus sagte, ihr seid von dieser ersten Liebe, von der Liebe, die ich euch geboten habe, ihr sollt Jesus Christus, ihr sollt Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und ganzem Verstand. Von dieser ersten Liebe seid ihr abgekommen. Was gibt es Schlimmeres und was gibt es Tragischeres, wenn die Liebe zu dem erkaltet, dem wir eigentlich alles zu verdanken haben? Wie schlimm ist es, wenn der unsere ganze Liebe und Hingabe verdient, nur ein Bruchteil davon bekommt? Wie schlimm ist es, wenn wir dem, der uns so sehr geliebt hat, dass er sich selbst für uns hingegeben hat, diese vollkommene Liebe nicht erwidern? Und es ist nicht genau das, was Jesus hier sagen will, in gewisser Weise. Dass er sich sehnt danach, von seiner Braut geliebt zu werden. Lasst uns für einen Moment von diesem Tadel wegschauen, und nicht mit erhobenem Zeigefinger schauen und sagen, ihr liebt mich nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das ist, wie Jesus hier zu uns oder zu den Ephesern damals geredet hat. Lasst uns auf das Herz von Jesus Christus blicken. Es ist, als würde Jesus vom Himmel her seine Gemeinde anschauen und ihnen zurufen, voller Sehnsucht, ich wünsche mir nichts mehr, als dass ihr mich liebt. Das ist die Sehnsucht von unserem Bräutigam. Er will, dass seine Braut ihn hingegeben und vollkommen liebt. Wisst ihr, ich als Ehemann, als Bräutigam, was ich von meiner Frau brauche, was ich von ihr erwarte, was ich von ihr wünsche, ist ihre Liebe zu mir. Ich brauche nicht jeden Tag fünfmal hören, dass sie mich liebt aus ihrem Mund. Ich muss sehen, ich will sehen, dass sie mich liebt, dass sie sich mir hingibt, dass sie sich mir unterordnet, dass sie mir Gutes tut. Und ich als ihr Bräutigam, als ihr Ehemann, ich sage ihr, dass ich sie liebe und ich zeige ihr, dass ich sie liebe und ich will, dass sie mir diese Liebe erwidert. Das ist doch das Normalste, was es gibt. Das ist mein Recht als Ehemann. Ich darf erwarten, dass meine Frau mich liebt. Jesus Christus ist unser Bräutigam und er hat sein Leben für uns gegeben. Und er sehnt sich danach, dass wir als seine Braut ihn lieben. Und er hat uns gezeigt, dass er uns liebt, indem er für uns gestorben ist. Und er sagt es uns immer wieder in seinem Wort, wie sehr er uns liebt. Und wir sollten ihm diese Liebe erwidern. Und wir brauchen nicht denken, dass Jesus Christus jetzt als Gott im Himmel ist und er keine Emotionen mehr hat. Er ist als Gottmensch im Himmel und er hat sehr wohl Emotionen. Und er sehnt sich nach der Liebe seiner Braut. Und ich möchte hier ein Zitat von einem englischen Geistlichen vorlesen. Es ist wert, dieses Zitat vorzulesen von Horatius Bonar, so hieß dieser Mann. Er schreibt in seinem Kommentar zur Offenbarung, der Text hier, den wir gelesen haben, lehrt uns, dass Jesus nach unserer Liebe verlangt und zeigt uns seine Enttäuschung darüber, wenn wir die Liebe oder einen Teil davon verloren haben. Jesus wünscht sich nicht in erster Linie unsere Arbeit, sondern unsere Liebe. Als Gott beansprucht er unsere Liebe, als Mensch wünscht er sie sich. Als der Gottmensch sehen wir hier seinen Anspruch und seine Sehnsucht nach unserer Liebe vermischt. Er hat seine wahre Menschlichkeit nicht im Grab gelassen. Er ist mit seinem wahren menschlichen Herz in den Himmel gegangen, mit seiner Sehnsucht und seinem Verlangen nach Liebe. Sehen wir das? Jesus ist nicht als Geist wieder in den Himmel aufgefahren. Er ist als Gottmensch in den Himmel gefahren, hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt und regiert jetzt als Gottmensch. Und als Mensch sehnt er sich nach der Liebe der Braut, für die er sein Leben gelassen hat. Und wisst ihr, merken wir, wie sich eigentlich jeder einzelne Bereich in deinem Leben verändert, je mehr du ihn liebst. Je mehr ich Jesus Christus liebe, umso mehr werde ich meine Frau lieben. Je mehr ich Jesus Christus liebe, umso mehr werde ich meine Kinder lieben. Je mehr ich Jesus Christus liebe, umso mehr werde ich meine Geschwister im Herrn lieben. Je mehr ich Jesus Christus liebe, umso mehr werde ich die verlorenen Menschen um mich herum lieben. Je mehr ich das erste Gebot befolge, ich soll den Herrn, meinen Gott lieben von ganzem Herzen, umso mehr werde ich das zweite Gebot halten, ich werde meinen Nächsten lieben. Die Liebe zu Christus ist das alles Entscheidende. Sollte uns dieser Gedanke nicht zu ihm hinziehen, zu wissen, dass er sich danach sehnt, dass wir ihn lieben? Und ich denke, es gibt viele Gründe, aber zwei Hauptgründe, wieso Jesus Christus so zu lieben ist. Erstens, aufgrund dessen, wer er ist. Seine Person, sein Wesen. Kapitel 6, Vers 5 ist ein sehr, sehr bekannter Vers, nicht wahr? 5. Mose, Kapitel 6, Vers 5. Wir wollen aber auch noch Vers 4 lesen davor. Dort sagt Gott zu seinem Volk, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Der Grund, wieso das Volk Gottes ihren Gott lieben soll, der Grund, wieso wir als Gemeinde Jesus Christus lieben soll, ist, weil er ein Gott ist. oder der einzig, der alleinige Gott, aufgrund seiner Einzigartigkeit, aufgrund seiner Herrlichkeit, aufgrund seiner Schönheit, aufgrund seiner Perfektheit, sollen wir ihn lieben. 5. Mose, Kapitel 6, Verse 4 und 5. Aber wir sollen Jesus Christus nicht nur lieben aufgrund dessen, wer er ist, sondern auch, was er getan hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, nicht wahr? Und er hat uns seine Liebe darin gezeigt, dass er für uns gestorben ist. Und wenn wir, je mehr wir die Kreuzestat betrachten und studieren, kann unser Herz nicht anders als in einer liebevollen Zuneigung zu Christus zu explodieren. Je mehr wir sehen, was er für uns getan hat, umso mehr werden wir ihn lieben. Und das ist, was Jesus hier verlangt von den Ephesern. Das ist, was er von dir und von mir verlangt. Das war also das Problem, aber er zeigt auch die Lösung des Problems auf und zeigt hier in Vers 5 drei Schritte, wie wir zur ersten Liebe zurückkehren können. Erstens, gedenke nun, wovon du gefallen bist. Zweitens, und tue Buße. Und drittens, und tue die ersten Werke. Gedenke nun, wovon du gefallen bist. Gedenken bedeutet sich daran erinnern, sich zurückerinnern, wovon ich gefallen bin. Denk darüber nach, wie die erste Liebe bei dir aussah. Denk darüber nach, was du verlassen hast. Ich finde, die Ehe ist hier in diesem Abschnitt immer wieder eine gute Illustration. Wie war es, als du frisch verliebt warst und frisch verheiratet warst? Ein paar übertriebene Illustrationen, aber wir haben vielleicht sogar unserer Frau eine Jacke über die Pfütze gelegt, dass sie über die Pfütze laufen kann. Wir haben ihr die Tür vom Auto aufgemacht, dass sie sich hineinsetzen kann. Wir haben ihr die Jacke abgenommen, wenn wir essen gegangen sind, oder haben ihr noch den Stuhl hingeschoben, dass sie sich bequem hinsetzen konnte. Wir haben so viele Dinge getan, weil wir frisch verliebt waren. Und vielleicht sollte der ein oder andere, mich eingeschlossen, Buße darüber tun, dass diese erste Liebe zu unseren Ehefrauen oder Ehemännern vielleicht auch erkaltet ist, nicht wahr? Aber genau das ist der Fall. Die erste Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus. Was haben wir alles für ihn getan, als wir frisch bekehrt waren? Was haben wir uns nach ihm gesehnt und uns nach ihm ausgestreckt? Und all diese Dinge sind irgendwie erkaltet im Laufe der Zeit, nicht wahr? Gedenke nur, erinnere dich an die ersten Werke deiner ersten Liebe. Als ich so darüber nachgedacht habe, über diesen Vers und über meine Bekehrungszeit und frisch nach meiner Bekehrung, wie meine erste Liebe ausgesehen hat, ich möchte euch einfach ganz kurz mitnehmen. Und damals habe ich noch bei Polenom gearbeitet und hatte immer wieder so eine Latzhose an zum Arbeiten. Und vor meiner Bekehrung hatte ich in dieser Latzhose hier vorne immer meine Zigaretten drin. Und das hat man gesehen und jeder wusste es. Und nach meiner Bekehrung war hier zwar auch so ein kleines sichtbares Stück Teil in meiner Tasche, aber es war nicht mehr die Zigaretten, sondern es war das Neue Testament von Gideons. Und ich habe jede einzelne Sekunde genutzt, während der Arbeit aufs Klo zu gehen, um in diese Bibel zu lesen. Weil ich ihn kennenlernen wollte, meine neue Liebe. Und ich habe mich nach ihm gesehnt. Und als ich nach Hause gekommen bin, war das erst, was ich getan habe, mich auf meinen Sessel zu setzen, um die Bibel zu lesen und mir Notizen zu machen über das, was ich dort gelesen habe. Ich war frisch im Glauben, ich hatte gar keine Ahnung und mich hat Theologie nicht interessiert, aber mich hat Jesus interessiert und ich wollte ihn kennenlernen und ich habe mich nach ihm gesehnt. Und je mehr ich ihn kennengelernt habe, umso mehr wollte ich den Menschen von ihm erzählen. Und ich weiß noch, wie ich mich nicht gescheut habe, von ihm zu reden. Und wie ich Spott und Hohn in Kauf genommen habe und es hat mich nicht interessiert. Das waren die Werke meiner ersten Liebe. Dann nahm die Erkenntnis zu. Dann ging man auf die Bibelschule, dann hat der Dienst begonnen und irgendwann ertappt man sich, wenn man diesen Text liest und sieht, ja, man ist vielleicht ein Arbeiter, man müht sich vielleicht ab, man ackert sich vielleicht ab und man kämpft für die Wahrheit und man steht für die Wahrheit ein, aber die erste Liebe, die ist verloren. Die erste Liebe ist verloren. Und ich sehne mich nach dieser ersten Liebe Und ich wünsche mir und bete, dass du dich genauso nach dieser Erstliebe sehnst, wo man einfach frei, frei von irgendwelchen Zwängen Jesus sucht und die ersten Werke tut. Gedenke, erinnere dich an die ersten Werke. Mach es heute Abend. Denk darüber nach, wie du in der Anfangszeit deiner Bekehrung warst. Und dann als zweites, tu Buße. Gedenke, wovon du gefallen bist und tue Buße. Buße zu tun bedeutet, seinen Sinn zu ändern. Und wenn ich über eine Sache nachdenke und wenn ich mich erinnere an verschiedene Dinge und wenn ich dann sehe, wo ich gefehlt habe, wenn ich meine Sünde erkenne, wenn ich durch Gottes Gnade verstehe, an diesem Bereich habe ich versagt, dann bin ich bereit, meinen Sinn zu verändern, dann bin ich bereit, Buße zu tun, dann bin ich bereit, Reue zu zeigen über meine Sünde. Das heißt, Buße geht einher vom Gedenken. Und wahre, echte Buße zeigt auch immer Früchte auf. Das ist das Dritte, was Jesus hier der Gemeinde sagt. Tu Buße und tu die ersten Werke. Komm wieder zurück zu dem Anfang. Komm wieder dorthin, dort, wo du mich bedingungslos und hingegeben geliebt hast. Dort, wo du mich geliebt hast und wo dich die Menschen nicht interessiert haben, was sie über dich gedacht haben. Komm zurück, gedenke, denke an den Anfang, tu Buße und komm zurück zum Anfang. Und liebe Geschwister, es ist nicht verkehrt, eine theologisch gegründete Gemeinde zu sein. Es ist sogar wichtig und richtig in unserer Gesellschaft heutzutage. Es ist wichtig, absolut wichtig, dass wir auch das Böse meiden und ausschließen aus dieser Gemeinde. All diese Dinge sind wichtig. Aber wenn wir diese Dinge tun, ohne die erste Liebe zu Christus zu haben, dann sollten wir Buße tun und uns neu aufmachen, ihn zu lieben und zurück zu den ersten Werken kommen. Und Jesus sagt hier aber auch eine Warnung. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deine Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Also wenn du nicht hörst, was ich dir gerade gesagt habe, dann werde ich kommen und ich werde den Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Und hier müssen wir aufpassen. Jesus spricht nicht davon und sagt, wenn ihr nicht Buße tut, dann habt ihr alle in der Gemeinde euer Heil verloren. Das ist nicht, was Jesus Christus hier sagt. Er sagt, wenn ihr nicht Buße tut, dann werde ich den Leuchter, und der Leuchter ist die Gemeinde, von seiner Stelle wegrücken. Dann werde ich dafür sorgen, dass ihr nicht mehr in Ephesus existiert. Dann werde ich dafür sorgen, dass es eure Gemeinde in Ephesus bald nicht mehr geben wird. Das ist, was Jesus hier sagen wird. Er sagt nicht, dass ihr ihr Heil verloren haben, sondern dass ihr dafür Sorge tragen wird, die Gemeinde zu richten. Und es ist nicht schwerwiegend, so eine vorbildliche Gemeinde, nur eine einzige Sünde, die so schwerwiegend ist, dass Jesus sagt, ich werde kommen und ich werde dafür sorgen, dass du nicht mehr existierst. Wenn wir die Kirchengeschichte betrachten, dann ist es äußerst ermutigend zu lesen, wie Kirchengeschichtsschreiber wie zum Beispiel Eusebius berichten, dass die Gemeinde in Ephesus bis ins 5. Jahrhundert eine Leuchte war und eine gute Arbeit geleistet hat. Also sie haben Buße getan, sie haben auf das Wort von Jesus gehört, sie haben sich zur ersten Liebe zurückbesonnen und Buße getan. Aber was ist heute? Heute ist Kleinasien wahrscheinlich das am meisten islamisierteste Land, nicht wahr? Das heißt, auch sie haben irgendwann ihre erste Liebe verloren und Jesus Christus hat sein Versprechen gehalten. Er hat den Leuchter von ihrer Stelle weggerückt. Und deswegen sollten wir auch immer wieder neu darauf zurückkommen und sagen, liebe Geschwister, lasst uns zurück zur ersten Liebe kommen. Es ist ein ernstes Anliegen, eine ernste Sache für unseren Herrn Jesus. Er will nicht unsere Werke, er will unsere Liebe. Er will unsere Liebe. Nachdem Jesus also das Lob und den Tadel ausgesprochen hat, lässt Jesus die Gemeinde aber nicht so stehen, sondern er will sie ermutigen mit einer abschließenden Verheißung, die wir in Vers 7 finden. Dort heißt es, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies Gottes steht. Zu überwinden bedeutet zu siegen. zu überwinden, zu überwältigen. Und gemeint ist der Glaubenskampf. Wer dieses Leben überwunden hat und zwar gesiegt hat, wer dieses Leben triumphierend beendet hat im Glauben, dem werde ich geben, von dem Baum des Lebens zu essen, der in dem Paradies Gottes ist. Der darf essen von dem Baum des Lebens. Der Baum des Lebens ist ein Bild für die Gabe des ewigen Lebens. Für die Gabe des ewigen Lebens. Und das Paradies Gottes ist die neue Schöpfung, von der wir auch in der Offenbarung Kapitel 20 und 21 lesen. Die neue Schöpfung, in der alle Erlösten gemeinsam Jesus Christus anbeten und ihm dienen werden. Jesus spricht hier also die Verheißung aus und sagt, jeder, der mir treu bleibt, jeder, der überwindet bis zum Schluss, der an mir festhält, der wird das ewige Leben erben und er wird in Ewigkeit in meiner Gegenwart sein. Und überwinden können wir nur durch die Gnade und durch die Kraft unseres Herrn Jesus Christus selbst. Aus mir heraus schaffe ich es nicht. Wenn ich schon in meiner Liebe zu Christus erkalte, der doch alles für mich hingegeben hat, wenn meine Liebe zu ihm schon erkaltet, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt, zu erkalten, wie soll ich dann aus meiner eigenen Kraft überwinden bis zum Ende? Nein, es ist Christus, der mich festhält. Es ist Christus, der mir hilft, zu überwinden. Und er hilft mir, indem er diese Ermahnungen ausspricht, indem er zeigt, hey, du hast deine erste Liebe verlassen, tu Buße. Das ist sein Hilferuf. Und er kommt und zeigt mir, wie ich Buße tun soll. Und ich nehme seine Hand und ich tu Buße und er führt mich weiter. Er hilft mir zu überwinden. Und deswegen gebührt auch ihm alleine die Ehre, wenn ich vom Baum des Lebens essen werde, nicht mir. Ihm alleine gebührt die Ehre, wenn ich in dem Paradies Gottes sein werde, nicht mir. Denn wenn es an mir liegen würde, dann wäre ich auf ewig verloren. Aber es ist seine Gnade. Und wisst ihr, darum geht es auch in diesem Sendschreiben. Jesus verlangt hier in gewisser Weise nach unserer Liebe. Wieso? Weil wir in Ewigkeit in seiner Nähe sein werden, vom Baum des Lebens zu essen und ihn zu lieben in alle Ewigkeit und seine Liebe zu genießen. Und wenn wir hier auf dieser Erde ihn nicht lieben, dann werden wir nicht überwinden und dann werden wir auch in der Ewigkeit ihn nicht lieben. Aber wenn wir auf dieser Erde ihn lieben und seine Erscheinung lieb haben, dann zeigt es von unserem echten Glauben und dann werden wir auch in Ewigkeit seine Gemeinschaft genießen und ihn lieben und seine Liebe erwidern. Deswegen hat der alte Puritaner John Owen recht, wenn er in seinem Buch über die Herrlichkeit Christi schreibt. Kein Mensch wird je die Herrlichkeit Christi im Himmel von Angesicht zu Angesicht sehen, der sie nicht schon in dieser Welt in irgendeiner Weise im Glauben sieht. Wenn du nicht hier schon auf dieser Erde eine Liebe zu Christus hast, wenn du noch nicht schon hier auf dieser Erde eine Sehnsucht nach ihm hast und in gewisser Weise seine Herrlichkeit anschaust in dem Wort Gottes und in der Herrlichkeit des Evangeliums, dann wirst du es auch nicht im Himmel tun. Aber je mehr wir ihn hier lieben, je mehr wir uns hier nach ihm sehnen, umso mehr wird diese Sehnsucht in Erfüllung gehen, wenn wir dann bei ihm sein werden. Wenn wir vom Baum des Lebens essen werden und wenn wir im Paradies Gottes sein werden. So lasst uns diese Ermahnung, diese Ermutigung, aber auch diese Ermahnung, diesen Tadel heute Abend für uns in Anspruch nehmen. Und ich möchte mit drei Anwendungen diese Bibelstunde schließen. Erstens, lasst uns als Gemeinde heute Abend und auch jeder persönlich für sich Buße tun. Buße tun, so wie es Jesus hier gebietet. Gedenke, wovon du gefallen bist und tu Buße. Und lass uns an die Verheißung uns klammern aus 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Lasst uns Buße tun und bekennen, dort, wo wir von der ersten Liebe abgefallen sind. Lasst uns Buße tun. Und zweitens, lasst uns über die Liebe Christi nachdenken, damit unsere Liebe zu ihm wächst. Denn genau das ist der Punkt. Je mehr wir seine Liebe sehen, wie er uns geliebt hat, umso mehr werden wir uns nach ihm sehnen und seine Liebe erwidern. Wir lesen in Psalm 27, Vers 4 diese herrlichen Worte, die David ausspricht. Eins habe ich von dem Herrn erbeten. Danach will ich trachten. zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeiten des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Ich will im Haus des Herrn sein, ich will die Lieblichkeiten Christi schauen und ich will nach ihm forschen, denn je mehr ich die Lieblichkeiten des Herrn schaue, umso mehr wird mein Verlangen nach ihm sein. Und das ist in gewisser Weise paradox. Je mehr ich von ihm habe, je mehr er mich erfüllt, umso mehr wächst meine Sehnsucht nach ihm. Je mehr er mich erfüllt, umso mehr wächst meine Sehnsucht nach ihm. Auf dieser Erde genießen wir vergängliche Dinge und unsere Sehnsucht ist gestillt und wir schmeißen die Sachen wieder weg, nicht wahr? Nicht so bei Christus. Je mehr wir ihn erkennen und unsere Sehnsucht gestillt wird, umso mehr wächst unsere Sehnsucht nach ihm. Und als drittes, lasst uns darum ringen im Gebet, dass wir diese Liebe zu Jesus Christus bekommen. Für mich ist es so eindrücklich, wie Paulus den Thessalonichern schreibt, in 1. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 5. Dort betet Paulus: Der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu dem Ausharren des Christus. Paulus ist sich dessen bewusst. Er sagt hier nicht: Liebe Thessalonicher, fangt doch mal an, den Herrn zu lieben. Strengt euch mal mehr an, den Herrn zu lieben. Er sagt: Der Herr selbst richte eure Herzen dahin, ihn zu lieben. Gott muss in dein und in mein Leben gewaltig eingreifen und unser Herz verändern und unser Herz zu ihm neigen. Das ist, was Gott tun muss. Und wir müssen im Gebet darum ringen: Herr, schenk mir eine neue, frische, erste Liebe zu dir. Denn ich selbst kann es nicht tun. Ich sehne mich danach, aber ich sehe auch, dass ich es nicht tun kann. Und so komm und wirke du es in mir. Tu Buße, schau auf die Liebe Christi und bete um die Liebe Christi. Und möge der Herr gnädig sein und die erste Liebe in unserer Gemeinde neu entfachen. Amen.